Der Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 8. Das ist der letzte Teil dieser vielen Auseinandersetzungen, die Jesus auf dem Laubhüttenfest mit den Juden, ja, mit der Führungselite damals hatte. Johannes Kapitel 8 ab Vers 48. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus erwiderte: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch, und entkam so. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du jetzt durch dieses Wort zu uns sprichst. Gib mir die rechten Worte und, Herr, schenke, dass dein Wort wirklich unser Herz erfüllt. Amen. Also auf diesem ganzen Laubhüttenfest gab es Auseinandersetzungen. Es gab Auseinandersetzungen mit theologischen Argumenten. Sie konnten Jesus aber damit nicht beikommen. Dann haben sie es auf der persönlichen Ebene versucht. Jesus fordert sie am Ende sogar auf: Ja, weist mir doch eine Sünde nach. Sagt mir doch, wo habe ich falsch gehandelt? Kurz davor. Und es ist einfach Stille. Sie konnten ihm nichts nachweisen. Und als sie es sozusagen auf der persönlichen Ebene auch nicht geschafft haben, blieb nur noch Jesus zu beleidigen, Jesus in den Dreck zu ziehen. Das ist das, was wir jetzt hier sehen. Mein erster Punkt lautet: Die Juden schnaubten vor Zorn. Ja, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht, dass du ein Samariter bist. Also das war so eine ganz derbe Beleidigung damals. Und einen Dämon hast. Jesus sagt: Nein, ich habe keinen Dämon. Ich ehre meinen Vater, aber ihr entehrt mich. Will heißen, wenn ihr mich entehrt, entehrt ihr auch meinen Vater. Ich suche aber nicht meine Ehre, sondern mein Vater sucht meine Ehre. Und jetzt sagt er noch etwas: Und er ist auch der, der richtet. Also was immer Jesus tut oder sagt, auch wenn es ziemlich spektakulär ist, dass er wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, oder auch wenn es anmaßend klingt, er sucht nicht sich selbst. Er will nicht sich groß machen. Er sucht nicht Anerkennung für sich, er sucht die Ehre des Vaters. Und er macht es, indem er den Willen des Vaters erfüllt. Und der Wille des Vaters lautet: Rette die Menschen. Rette die Menschen vor dem Gericht Gottes. Und Jesus weiß ganz genau, dieser Weg, dass ich diesen Willen Gottes erfülle, der führt mich zum Kreuz. Es ist keine Anmaßung, es ist Aufopferung. Und weil Jesus sich aufopfern wird, kann er hier schon sagen, im Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Also glaubt meinem Wort und ihr werdet das ewige Leben haben. Und jetzt passiert das, was ständig passiert in diesen Auseinandersetzungen. Sie verstehen Jesus nicht richtig. Sie verstehen nicht die Ebene, auf der Jesus spricht. Jesus redet hier vom ewigen Leben, den der physische Tod nichts anhaben kann. Man wird noch sterben, aber der Tod wird zum Durchgangstor ins ewige Leben. Das ist das, was Jesus sagt, was er später noch ausführlicher erklären wird. Sie, und das kann man Ihnen jetzt auch nicht irgendwie vorwerfen, wir würden genauso das verstehen, wenn wir die Worte so hier sehen, Sie verstehen, Jesus redet hier von Unsterblichkeit. Also du wirst keinen physischen Tod mehr erleben, wenn du sein Wort glaubst. Abraham ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Abraham hörte das Wort Gottes, er gehorchte dem Wort Gottes und er ist gestorben. Die Propheten hörten das Wort Gottes, sie gehorchten dem Wort, sie haben es sogar verkündet und sie sind gestorben. Sag mal, hörst du dir noch selbst zu? Weißt du gerade, was du hier sagst? Hast du ein besseres Wort als das, was die hatten? Wie kann man so vermessen sein? Bist du größer als Abraham, der gestorben ist? Bist du größer als die Propheten? Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Ja, tatsächlich, wenn ich meine eigene Ehre suchen würde, ich wäre unglaubhaft, total. Aber mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Also Jesus ist nicht gekommen, um sich groß zu machen, sondern um sich zu erniedrigen, indem er den Willen des Vaters erfüllt. Und gerade dadurch wird Gott ihn verherrlichen. Aber eben so ganz anders, als wie die Leute sich das vorgestellt haben. Nicht mit viel Pomp und Gloria und auf dem goldenen Thron, sondern Jesus wird zum Retter der Welt. Das ist die Art, wie Gott seinen Sohn verherrlicht, dass er ihn zum Retter der Welt geschickt hat. Aber er wird es durch seinen Tod am Kreuz. Nun gut, wenn das Jesu Weg war, hätte Jesus nicht ein bisschen bescheidener auftreten können. Gerade im Angesicht Abrahams, ja, des großen Vaters, des großen Glaubensmannes. Den die Juden deshalb auch ständig hier wieder ins Zeug führen sozusagen. Du stellst dich hin und machst aus dir sonst was. Hey, wir haben Abraham, das ist unser Vater, wir gehören zu Abraham. Das ist was. Und Jesus sagt, hört mal, ich kenne Gott. Ich muss euch das sagen. Alles andere wäre eine Lüge. Und Abraham kannte auch Gott. Aber wisst ihr was? Abraham, euer Hero, ja, der große Glaubensvater, er frohlockte, als er meinen Tag sah. Und er sah ihn und er freute sich. Abraham kannte mich. Ja, den ihr immer auf eurer Seite anführt, wisst ihr was? Der steht auf meiner Seite. Also die Juden schnaubten vor Zorn, Abraham aber, das ist der zweite Punkt, frohlockte vor Freude. Und jetzt fragen wir uns, also ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt fragt, ich glaube schon, wann war das? Wann geschah das? Wann hat Abraham eigentlich Jesu kommen gesehen? Also geht nochmal kurz im Gedanken durch das erste Buch Mose, die ganzen Geschichten mit Abraham sind tolle Geschichten, aber wo geschah das? Und tatsächlich, also ich habe nichts gefunden, wo es so ganz deutlich war, dass Abraham irgendwie Jesus sah. Aber Abraham hat etwas erlebt, wo wir sagen könnten, ja, stimmt schon, was Jesus hier sagt. Abraham sah eine sogenannte Theophanie. Theophanie, das heißt eine Erscheinung, eine physische Erscheinung Gottes. Ja, Theo, Gott, Phanie, Erscheinung, eine Theophanie. Im Alten Testament, da gibt es häufig solche physischen Erscheinungen Gottes, meistens ziemlich dramatisch, zum Beispiel die Feuersäule oder die Wolkensäule beim Volk Israel in der Wüste oder der brennende Dornbusch. Ja, das waren so Theophanien, physische, ziemlich dramatische Erscheinungen Gottes im Alten Testament. Und Man kann diese ganzen Theophanien durchgehen, diese physischen Erscheinungen Gottes, die weisen im Besonderen immer auf die ultimative physische Erscheinung Gottes hin, also auf Jesus Christus. Auf die Inkarnation Gottes, ja, dass Gott selbst in seinem Sohn Fleisch und Blut annahm, dass Gott Mensch wurde. Darauf weisen sie hin. Und wir haben es heute in der Lesung gehört, Genesis 15, also 1. Mose 15. Das ist die Stelle, wo Abraham eine Theophanie sah. Das ist ein herrlicher Text, wenn man ihn versteht. Und heute, aus der Perspektive des Neuen Testaments von Jesus her, können wir ihn noch viel tiefer verstehen. Und wenn wir ihn verstehen, ich verspreche euch, dann kann man nur jubeln, dann kann man nur frohlocken. So komisch dieser Text klingt. Mit diesen Tieren, die da zerschnitten werden und so weiter. Interessanterweise beginnt der Text mit Zweifeln von Abraham. Also wenn ihr wollt, könnt ihr 1. Mose 15 ruhig aufschlagen. Der beginnt mit Zweifeln von Abraham, denn Gott muss ihm zusprechen, fürchte dich nicht. Warum zweifelte Abraham? Was war sein Problem? Was waren seine Ängste? Im Kapitel vorher gab es heftige Auseinandersetzungen. Das war die Situation, wo ein Bündnis von Königen zerbrach und neue Bündnisse wurden geschlossen. Und dann kam dieses neue Bündnis und hat die Städte Sodom und Gomorra und noch weitere Städte angegriffen. Und in einer dieser Städte lebte der Neffe von Abraham. Und Abraham musste ihn retten. Er schloss auch ein Bündnis mit verschiedenen Männern und ging in den Krieg und befreite die ganzen Städte und seinen Neffen mit seiner Familie. Also er war siegreich, war alles gut. Könnte man denken, aber man sieht, diese Bündnisse, die damals geschlossen wurden zwischen Königen oder zwischen Großkönigen und Vasallen und so weiter, diese Bündnisse, die mit sehr viel Bromborium geschlossen wurden, damit man sagt, okay, da hält man sich wirklich dran, die zerbrachen auch immer wieder. Jetzt war Abraham siegreich, aber wer gab ihm die Garantie, dass jetzt nicht andere Könige sich zusammentun und auf Rache aus sind? Ja, er war jetzt der gewonnen hat, natürlich brodelte es in diesen anderen Leuten und klar würden sie sich zusammentun und ihn wieder angreifen, sich das erworbene Gut wieder zurückholen. Bündnisse wurden geschlossen, Bündnisse wurden gebrochen, Abraham war nicht sicher. Und da kommt Gott in dieser Situation zu Abraham und sagt, fürchte dich nicht, Abraham, oder hier heißt er noch Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Herrlich, aber Abraham ist sich nicht ganz sicher, ob er sich darauf verlassen kann. Er hat den Sieg erlebt, Gott hat ihm den Sieg geschenkt, unglaublich. Aber Gott hat ihm ja auch noch andere Verheißungen gegeben, die er noch nicht erfüllt hat. Zum Beispiel die Verheißung eines Nachkommens. Abraham hat die Verheißung bekommen, du wirst Nachkommen haben und durch deine Nachkommen, die ich segnen werde, möchte ich alle Völker der Welt segnen. Und Abraham sagte, ja, das klingt sehr schön, danke für deine Zusagen, aber ich habe noch gar kein Nachkommen und ich bin schon uralt und meine Frau ist auch uralt. Wie kann ich wissen, dass du deine Verheißung erfüllst, dass ich wirklich einen Sohn, einen Erben bekomme? Und Gott antwortet ihm, pass mal auf, Abraham, komm mal aus deinem Zelt raus. Schau mal in den Himmel. Du wirst nicht nur einen Sohn bekommen. Sieh mal die Sterne. Kannst du sie zählen? Du wirst so viele Nachkommen bekommen wie die Sterne am Himmel. Und dort kommt der berühmte Vers. Abraham sieht das. Gott spricht zu ihm. Und Abraham glaubte. Er glaubte, ja, du wirst das machen. Er vertraute Gott. Und der Glaube, Gott rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Das war dieser Glaube Abrahams. Aber gleich danach, vom einen Moment auf den anderen, kommen wieder Zweifel hoch. Jetzt sind die Zweifel ein bisschen auf eine andere Sache bezogen, nämlich auf das Land. Gott hatte ihnen ja auch das Land verheißen, wo hier diese ganzen Könige noch lebten, die sich hin und her bekriegten. Und ich denke, das ist ziemlich realistisch. Gott gab ihm den Sieg, Gott gab ihm jetzt diesen Zuspruch und jetzt hat Abraham erstmal geglaubt, jetzt hat er gleich wieder Zweifel, ja, das ist so. In einem Moment ist der eine Zweifel weg, im nächsten Moment kommt der nächste Zweifel dann wieder. Das ist einfach so, wie unser Leben ist hier. So sind wir. Aber interessanterweise, vorher hatte Abraham mehr den Zweifel an Gott, wie wirst du deine Verheißung erfüllen? Jetzt hat er mehr Zweifel an sich. Ja? Wir lesen im Vers 7, dass Gott in einer gewissen Form spricht, in der Form der Bundessprache. Ja? Wir werden das gleich sehen, es geht hier um den Bund, um den Bundesschluss. Gott nennt im Vers 7 seinen Namen, ich bin der Herr, und dann sagt er, was er für Abraham getan hat. Der ich dich aus Ur und Chaldäa herausgeführt habe, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Und Abraham sagt, ja, du hast mich hier herausgeführt, du wirst dein Versprechen einhalten, aber was ist, wenn ich versage? Herr, Vers 8, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Also Abraham hatte Zweifel. Zweifel, dass diese Zusagen Gottes wirklich in Erfüllung gehen. Und wie reagiert Gott auf diese Zweifel? Nicht so, Abraham, wie kannst du es nur wagen? Gott spricht mit dir. Wie kannst du es nur wagen, meine Worte anzuzweifeln? Du denkst, ich bin der Vater der Lüge? Das bin ich nicht, das ist der Teufel. Gott spricht mit dir. Geh nach Hause und denk mal drüber nach. Nee, das macht er nicht. Er reagiert mit Geduld, mit Zuspruch. Er gibt ihm Worte, er gibt ihm starke Zusicherung, Zeichen, wir werden es gleich noch sehen, dass er seine Zweifel in Gewissheit wandeln kann. Aber schauen wir mal auf unseren Text im Johannesevangelium. Die Juden hatten ja auch Zweifel an den Worten von Jesu, oder? Aber Jesus reagiert eben nicht mit dieser liebevollen, geduldigen Art, sondern er spricht es frei heraus, das hatten wir das letzte Mal. Ihr seid nicht aus Gott. Ihr folgt Lügen. Ihr seid vom Vater der Lüge, vom Teufel beeinflusst. Und dann spricht Jesus auch immer wieder vom Gericht. Okay, was sollen wir jetzt damit anfangen? Was sollen wir mit unseren Zweifeln anfangen? Mit euren Anfechtungen, mit euren Fragen über Gott, über manche Dinge, die wir in der Bibel lesen, über manche Dinge in eurem Leben, wenn die Zweifel hochkommen. Was machen wir dann? Also das Erste ist, Zweifel sind normal. Braucht euch nicht wundern, wenn ihr Zweifel, wenn ihr Anfechtungen habt. Und wisst ihr, wir dürfen mit unseren Zweifeln zu Gott kommen. Die Frage ist allerdings, mit welcher Motivation kommst du zu Gott mit deinen Zweifeln? Herr, ich glaube, hilf mein Unglauben. Herr, ich glaube, beziehungsweise ich wünschte mir so sehr, dass ich es verstehen würde, dass ich vertrauen könnte. Hilf meinen Unglauben, gib mir Vergewisserung, gib mir ein Zeichen, dass ich wirklich sehen kann, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ist es diese Motivation oder ist es, Herr, ich habe da wirklich meine berechtigten Zweifel. Und weißt du, du brauchst eigentlich gar nicht weiterreden, weil durch alles, was du sagst, können die Zweifel ja nur bestätigt werden. In Klammern, denn ich will am Ende selber Recht behalten. Darum geht es mir. Ich will nicht, dass du Recht hast. Also, Zweifel sind normal. Geh mit deinen Zweifeln zu Gott, aber die Frage ist, mit welcher Motivation näherst du dich Gott? Zweifel sind menschlich und Gott ist offen dafür. Nicht, weil er das akzeptieren will, sondern weil er dir Gewissheit geben will, weil er dir Antworten geben will. Nun, wie oft nehmen wir allerdings unsere Zweifel als Rechtfertigung, dass wir uns nicht mit der Bibel beschäftigen müssen, mit Gott beschäftigen müssen, unter Gott demütigen müssen. Jesus sagt das hier mehrfach in dieser ganzen Auseinandersetzung, Vers 31, bleibt in meinem Wort. Oder Vers 51, wir haben es heute gehört, bewahrt mein Wort. Setzt euch demütig damit auseinander. Prüft es, studiert es, probiert es. Aber der Mensch sagt, ich habe da so meine Zweifel und darum brauche ich jetzt das gar nicht versuchen. Ne, wenn ihr eine Sache in eurem Leben ziemlich bezweifelt, dann sagt ihr, da lasse ich gleich die Finger voll. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Weißt du, wenn du in deinen Zweifeln bleibst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn irgendwann aus deinen Zweifeln Verzweiflung wird. Weil du auf dich geworfen bist. Weil alles an dir hängt. Und deshalb möchte Gott, dass du ihm vertraust. Und zwar was? Dass du ihm vertraust, dass er dich segnen möchte. Dass er es gut mit dir meint. Und es ist erstaunlich, was Gott getan hat, um Abrahams Glauben zu stärken und ihm Gewissheit zu geben. Und das, was er Abraham getan hat, das gibt er uns auch. Darum haben wir dieses Kapitel in der Bibel. Er spricht zu Abraham, Vers 9, in Kapitel 15, 1. Buch Mose. Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und dann lesen wir im nächsten Vers, Abraham bringt das und fängt an, das Zeug zu zerschneiden und die Tiere so parallel aufzulegen und da so einen Weg durch die Tiere zu machen. Ist euch was aufgefallen? Das hat Gott gar nicht gesagt. Scheinbar weiß Gott ganz genau, worum es geht und Abraham auch. Nur wir, die Leser, wissen es nicht. Was machen die hier? Für die beiden war das klar. Was die dort gemacht haben, war, sie haben einen Bund geschlossen, einen ganz besonderen Vertrag. Heutzutage machen wir das eben nicht mehr so, deshalb, du gehst nicht mit einem kleinen Lamm zum Autoverkäufer, dann wird das erstmal zerschnitten und dann kaufst du dein Auto. So, ne? Wir setzen ein Schriftstück auf. Ein Text, damals war es noch nicht so viel mit Schreiben und Lesen verbreitet, die haben das anders gemacht. Heute machen wir ein Schriftstück und dann wird unterschrieben. Aber wir müssen auch das nicht machen. Wir wissen, dass man kann auch einfach, ne, wenn ich in der Gaststätte sitze, mein leeres Bierglas da so wackelt, dann ist das auch wie ein Vertrag. Dann bringt der mir ein neues. Dann sage ich auch nicht, ich habe doch nirgendwo unterschrieben oder so. Ja? Also wir schließen so Verträge, aber ist klar, wenn wir wirklich sicher gehen wollen, wenn wir sicher sein wollen, dann setzen wir einen schriftlichen Vertrag auf und der wird dann von beiden Vertragsparteien unterschrieben. Vielleicht geht man sogar vor den Notar. Und dann ist für beide Seiten klar, beide sind verpflichtet, sich an die vertraglichen Verpflichtungen zu halten. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du auf Grundlage des Vertrages dafür belangt werden. Also wenn du zum Beispiel ein Haus kaufen willst mit Land, das kostet so viel. Das macht man nicht einfach so per Anschlag, klar. Wir können doch den Leuten nicht mehr vertrauen. Es ist doch ein Misstrauen da. Weißt du, was passiert? Ja? Da geht man zum Notar, da will man, dass es wirklich zuverlässig ist, dass es klappt. Und damals hatte man eben auch ein Mittel, um es irgendwie sicherer zu machen, als nur so Handschlag, als nur so Zunicken. Man hatte eine Vorgehensweise, um einen Vertrag zu schließen, die anders aussah als heute. Man signierte nicht, sondern man agierte. Also, es lief so, es war klar, wenn man den Vertrag nicht erfüllt, dann gibt es Strafe. Und diese Strafe wurde symbolisch vollführt. Man vollführte symbolisch die Handlung des Gerichts, also den Fluch, der auf diesem Bund lag, wenn man ihn brach. Das war die Art, wie man damals Verträge schloss. Wir lesen das auch in Jeremia 34, Vers 18. Das ist auch so ein Vers, den man schwer versteht, wenn man den Hintergrund nicht kennt. Und die Männer, die meinen Bund übertreten haben, indem sie die Worte des Bundes nicht ausgeführt haben, den sie vor meinem Angesicht schlossen, als sie das Kalb zerteilten und zwischen beiden Hälften hindurchgingen. Das war damals absolut bekannt. Und man sagte, wenn ich den Bund breche, wenn ich mich nicht daran halte, dann darfst du mich zerteilen. Dann werde ich zerteilt, zerschnitten wie die Tiere hier. Ich trete für den Bund ein mit meinem Leben. Und vielleicht sollte man heutzutage wieder solche Verträge schließen. Ja? Wenn viele feine Herren, mächtige Herren mit goldenem Füller auf ganz tollem Papier signieren, wenn man diese ganzen Verträge sieht, die geschlossen wurden zur Abrüstung, zum Frieden und so weiter, was ist daraus geworden? Dann wurde, ja, ich sage euch, was geworden ist, man hat den Vertrag aufgekündigt. War ja nur was hingeschrieben. Vielleicht hätte das gewirkt, ja? Ich kann ihn nur aufkündigen, wenn ich danach auch zerschnitten werde. Damals war das nämlich tatsächlich die offizielle Vertragsform zwischen einem König und einem Vasallen, also zwischen Reichen. Und dabei war es so, der Oberkönig, der Mächtigere, der legte die Bedingungen des Bundes fest. Und dann musste der kleinere König, der Vasall, der sozusagen besiegt war, der musste dann durch die zerteilten Tiere hindurchgehen. Der König, der Herrscher, anstatt ihn ganz zu vernichten, erlaubte es ihm, in einen Bund mit ihm zu treten. Er sagte dann, ich bin dein Schutzpatron, aber du musst dafür mir den Treueid leisten. Du musst durch die Tiere durchgehen. So. Abraham sollte die Tiere holen. Abraham wusste sofort, ich muss jetzt diese Tiere zerschneiden. Es war absolut klar, was jetzt läuft. Wir schließen jetzt diesen Bund. Und dann wird mich Gott auffordern, Gott ist ja der Oberkönig, hier hindurchzugehen. Den Eid abzulegen. Gott gehorsam zu sein. Damit Gott ihnen dann das Land gibt und seine Nachkommen segnet. Abraham hatte Zweifel an Gott, vielleicht auch Zweifel an sich, dass er es schaffen wird, dass er treu ist. Und nun sollte durch diese Eidverpflichtung, durch sein Gelübde zu Gott, die Sache besiegelt werden. Okay, das funktioniert vielleicht. Das kennen wir doch auch. Ich will eine Sache unbedingt machen, ich schaffe es nicht. Irgendwann komme ich zum Moment, ich lege vor mir selbst ein Versprechen ab. Ich werde das machen. Und dann hat es wieder nicht funktioniert. Dann fange ich an, mir das aufzuschreiben. Das und das und das mache ich, das hänge ich mir dann über meinen Schreibtisch. Ist dann vor mir. Das ist mein Gelübde. Ich will das machen. Ja? Und das funktioniert ja auch. Eine Zeit lang, oder? Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Das funktioniert eine Zeit lang, ja? Und gerade wenn der Druck da ist, schon mal mach das, sonst wirst du zerteilt. Dann funktioniert das eine Weile. Abraham dachte, okay, dann Gott gibt mir seine Zusicherung und ich habe dann den Druck und dann wird es vielleicht klappen. Die Sache war, es passierte gar nicht so, wie Abraham sich das vorgestellt hatte. Ja, es gab einen Bruch drin in dem normalen Prozedere. Es passiert etwas absolut Unerwartetes und etwas Herrliches. Wir lesen da Vers 12 und es ging jetzt erstmal ganz schwierig weiter. Nicht gleich herrlich, erstmal sehr dunkel. Ja? Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Er spürte auf einmal ein Stück weit von dem Fluch des Bundes. Das war kein normaler Schlaf. Ja, der ist nicht einfach müde gewesen, weil er die ganzen Tiere zerteilen musste. Da kam eine Depression, eine Finsternis, eine geistliche Finsternis auf ihm. Es wurde nicht nur um Abraham dunkel, weil die Sonne unterging, es wurde in Abraham dunkel. Schrecken in ungeahnter Weise überfielen ihn. Und dann spricht Gott zu ihm durch diese Schrecken hindurch über seine Nachkommen. Er sagt, ja, deine Nachkommen, die werden in die Sklaverei, in die Gefangenschaft gehen. 400 Jahre lang. Aber dann werden sie glorreich gerettet werden. Aber wie soll das geschehen? Wie soll die Rettung kommen? Das ist die Frage. Und dann lesen wir Vers 17. Da geschieht das Unglaubliche. Siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Rauchender Glutofen, Feuerfackel, das ist die Theophanie, das ist die physische Erscheinung Gottes. Die Worte werden auch verwendet bei der Gotteserscheinung am Sinai. Also ganz klar, hier kommt Gott. Wir sehen Gott in einer feurigen, glühenden, strahlenden Feuerfackelform. Und wenn wir dieses lesen und uns das vorstellen, dann merken wir, das ist mehr der Gott des Gerichtes. Des Zornes, die Heiligkeit Gottes, vor der keiner bestehen kann. Dieser unnahbare Gott, so erscheint er hier, der unnahbare Gott. Und wenn du dich ihm nahst, dann bist du dran. Aber was passiert? Dieser unnahbare, heilige Gott geht durch diese Tierhälften hindurch. Und was Gott damit Abraham sagte, war das Unmögliche. Ich werde mein Versprechen an dich erfüllen und wenn nicht, dann werde ich dafür gerade stehen, dann kannst du mich dafür zerschneiden, dann werde ich dafür sterben. Versteht ihr, das ist das Unmögliche, was Gott hier verheißt. Wenn ich dich nicht segne, dann wird sich meine Unsterblichkeit in Sterblichkeit wandeln. Dann wird sich meine Unverletzlichkeit in Verletzlichkeit wandeln. dann werde ich zerschnitten, oder wir könnten sagen abgeschnitten, das ist diese Bundessprache in der Bibel, dann werde ich abgeschnitten. Das ist eine unglaubliche Zusicherung. Gott schwört bei dem Höchsten, was es gibt, eben bei sich selbst. Er legt einen Eid ab, er gibt sein Gelübde, und zwar zu Abraham. Und wisst ihr, das war noch nicht alles. Denn im Vers 18 lesen wir dann, so schloss Gott einen Bund mit Abraham. Das heißt, jetzt war der Bund geschlossen, ohne dass Abraham auch hindurchgehen musste. Damit sagt Gott also nicht nur, ich werde den Fluch des Bundes auf mich nehmen, ich werde die Strafe zahlen, wenn ich ihn nicht erfülle, sondern er sagt auch, ich werde den Fluch des Bundes auf mich nehmen, wenn du ihn nicht erfüllst. Ich werde dich segnen, egal was passiert. Es wird nichts mit dir und mit deiner Bundestreue zu tun haben, ob ich meine Verheißung erfülle. Ich werde dich segnen, egal was passiert. Also stell dir mal vor, du kaufst tatsächlich ein Haus mit Land und jetzt gehst du zum Notar, dort ist dann der Verkäufer. Ja, der Vertrag wird vorgelegt, da steht oben drin, dass dir das Haus gehören wird, sobald du den Preis bezahlt hast. 750.000 oder was auch immer es heute kostet. Ja. Und jetzt kommt der Verkäufer, er unterzeichnet, und jetzt kommt der Moment, wo der Vertrag zu dir kommt und du unterzeichnen musst. Was passiert? Der Verkäufer nimmt den Stift nochmal in die Hand und schreibt auf deiner Seite seinen Namen drunter. Ich bezahle für dich. Aber hier in Genesis 15 geht es ja nicht einfach nur um ein Haus mit ein bisschen Land. Hier geht es um das heilige Land, um das verheißene Land. Und das verheißene Land war ja auch nur eine Vorschattung, nur ein Bild für den Himmel. Gott schloss einen Bund, dass er eben den ganzen Himmel schenken will, der mit Bedingungen verknüpft war für Gott und der darum für Abraham bedingungslos war. Und das ist der Bund der Gnade. Gott erfüllt die Bedingung bedingungslos für Abraham. Das ist der Bund der Gnade. Nach all dem Schrecken und Grauen, das Abraham da gespürt hat, wie sollte er da nicht frohlocken und jubeln? Und wahrscheinlich hat Abraham noch mehr verstanden, wie Gott handeln wird, als er dann seinen Sohn opfern sollte auf dem Berg Moria und Gott es dann verhindert hat, als Abraham gezeigt hat, dass er an Gott glaubt und hat ein stellvertretendes Opfer gegeben. Dieser Berg Moria, das wird im 2. Chronik deutlich, das ist Zion, das ist der Berg, wo später der Tempel gebaut wurde, wo später Jesus gekreuzigt wurde. Abraham wusste, Gott wird mich und meine Nachkommen und durch sie alle Menschen segnen, und das menschliche Versagen, unser menschliches Versagen, wird das nicht verhindern. Gott selbst wird für unser Versagen gerade stehen. Das wusste Abraham. Und jetzt zurück zu Johannes 8. Jetzt steht dieser menschgewordene Gott vor den Nachkommen Abrahams. Keine Theophanie mehr. Gott in Fleisch und Blut. Zum Anfassen. Und er hat göttliche Zeichen und Wunder getan, dass man sehen konnte, ja, das ist mehr als ein Mensch. Und sie glauben ihm keinen Stück über den Weg. Sie verstehen seine Worte nicht, aber sie verurteilen seine Person. Das wird hier immer wieder deutlich. Keine Ahnung, was der sagt, aber der Typ muss weg, weil der stört. Sie verhöhnen ihn. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Hey, falls du es noch nicht mitbekommen hast, Abraham ist seit 2000 Jahren tot. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und das klingt nicht nur im Deutschen grammatikalisch irgendwie nicht richtig. Das ist im Griechischen genauso komisch. Wenn Jesus sagen wollte, ich existierte schon vor Abraham, wenn es darum einfach ging, und darum ging es ihm ja auch, ne? Dann hätte er sagen können, ehe Abraham war, war ich. Oder ich war schon da, bevor Abraham war. Das wäre richtig gewesen. Aber Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und er macht es natürlich so, weil dieses bin ich oder ich bin eine Kurzform von dem hebräischen ich bin, der ich bin, von Yahweh ist. Er sagt hier frei heraus, ich bin der Herr. Ich bin Gott. Ich bin Licht aus wahrem Licht. Gott vom wahren Gott. Und da hoben sie die Steine auf, um ihn zu steinigen, denn das war ja Blasphemie, das war Gotteslästerung. Er macht sich selbst zu Gott. Wir, die wir das Johannesevangelium von Anfang an gelesen haben, wissen vom ersten Vers an, dass er Gott ist. Und als es diese Geschichte mit dem Laubhüttenfest losging, da sagten seine Brüder, geh doch hin und offenbare dich, zeig doch mal der Welt, was du drauf hast. Und Jesus sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das Kreuz, die Zeit, wo ich jetzt sterben muss, ist noch nicht da. Und deshalb geht er jetzt auch hier mitten durch sie hindurch. Es war noch nicht seine Stunde. Aber als dann seine Stunde kam, das war nicht lange danach, als er von diesen Leuten tatsächlich ans Kreuz genagelt wurde, da passierte das, was Abraham gesehen hatte. Da ging Jesus durch diese Tierhälften hindurch. Da erfuhr er den Zorn dieses rauchenden, brennenden Glutofens. Da wurde diese tiefe Finsternis auf ihn gestürzt. Wovon Abraham nur eine Erscheinung bekam, das können wir jetzt sehen. Das könnt ihr ganz deutlich nachlesen. Ja, Markus 15, Vers 33. Als dann aber die sechste Stunde gekommen war, trat eine Finsternis über das ganze Land ein bis zur neunten Stunde. Da kommt sie wieder, die Finsternis. Voller Schrecken und Grauen, aber auf Christus. Und wir lesen Jesaja 53, Vers 8. Hört mal genau zu. Aus der Drangsal und dem Gericht ist er hinweggenommen worden. Doch wer unter seinen Zeitgenossen bedachte es, dass er vom Lande der Lebendigen abgeschnitten war? Komische Sprache, abgeschnitten war. Das ist Bundessprache, Zerschneidung, abgeschnitten. Warum? Wegen der Verschuldung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Jesus wurde dort abgeschnitten, er hat dort den Bund vollzogen, den Fluch auf sich genommen. Und er drückte das in folgenden Worten aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wahrer Gott vom wahren Gott, abgeschnitten. Gottes Unsterblichkeit nahm Sterblichkeit an. Gottes Unverweslichkeit nahm Verweslichkeit an. Das Unmögliche wurde möglich. Gott wurde Mensch, um für uns die Strafe zu erleiden und diesen Bund zu erfüllen, um uns zu segnen, um uns wieder mit sich zu verbinden auf ewig. Das ist die bedingungslose Gnade. Das ist sichere Rettung. Es hängt nicht von dir ab, nicht von deinen Leistungen, nicht mal von deinem guten Willen. Auch nicht von deinem guten Kern, den du gar nicht hast, sondern von Gott allein. Deine Rettung ist nicht kostenlos. Es kostet dir den größten Preis überhaupt. Aber weil dieser größte Preis von Gott gezahlt wurde, ist deine Rettung bedingungslos. Das Versprechen, was Gott einst Abraham gegeben hat, das kommt durch Jesus Christus zu uns allen, durch sein Opfer am Kreuz. Du musst keine Bedingung erfüllen. Du kannst ja auch Gott nichts bringen, außer deine Sünde. Aber für die ist Christus dort gestorben, die will Christus dir vergeben. Die Juden schäumten vor Zorn, Abraham frohlockte vor Freude und wir hoffentlich frohlocken auch vor Freude. Versteht ihr diese Auseinandersetzung auf dem Laubhüttenfest? Das sind jetzt zwei Kapitel, intensive Auseinandersetzung gewesen. Wir haben noch längst nicht uns alles angeschaut, was dort drin steckte. Die sind nicht nur in die Bibel hineingekommen, damit wir jetzt sehen können am Ende, aha, genau, Jesus hatte immer recht, die Pharisäer lagen im Unrecht. Die sind auch nicht nur dort reingekommen, damit wir erkennen, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, der ich bin, der ich bin. Die sind hier auch nicht nur reingeschrieben worden, damit wir uns endlich selbst hinterfragen, dass wir uns prüfen, unser Denksystem hinterfragen lassen. Und die sind auch nicht nur reingekommen, damit wir uns nach diesem geistlichen Wasser sehnen, nach dem Wasser des Lebens, dass wir das Licht bekommen, dass es in uns Licht werde, sondern dass wir über Jesus jubeln. Dass wir frohlocken. Er hat die Strafe für deine Sünde auf sich genommen, damit du den Segen Gottes hast, den Himmel und das ewige Leben. Paulus schreibt über uns, die wir gar nicht zum Volk Abrahams, zu den leiblichen Nachkommen gehören. Paulus schreibt über uns in Römer 15, Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Die Beschneidung war ja dann das Bundeszeichen für diesen Bund, den Gott dort geschlossen hat. Ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Können wir wirklich sicher sein? Ja, Jesus hat es bestätigt. Dass aber die Heiden, also wir, die Nation, Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais. Und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Und dann schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Leute, geht zu Hause nochmal den Psalm 22 durch und lernt diesen Lernvers. Freut euch an den Herrn und seid fröhliche Gerechten und jubelt alle, ihr aufrichtigen Herzens seid. Amen.